Na, Julie, wie geht's dir?
Buonasera, wie man ja hier in Italien sagt.
Stimmt, buonasera.
Genau. Nö, soweit gut. Es ist Montag, die Woche geht's los. Heute war es ein bisschen durchwachsenes Wetter. Aber nichtsdestotrotz gab es eine gute Pasta. Und ich würde sagen, wir starten.
Das habe ich gesehen. Du hast mir geschickt, ne? Wie heißt es noch? Pepe Cacio, ja, oder wie die heißt?
Ja, aber das ist...
heißt es so?
Ja, aber das ist nochmal so eine spezielle Pasta von her. Pici heißt sie, glaube ich, soweit ich weiß.
Aber das sind die, genau, Nudeln, ne? Aber die Soße ist doch dieses, ist einfach nur Pfeffer und ein bisschen Käse. Das ist so super basic. Das ist die geilste Pasta überhaupt. Die habe ich... da auch die ganze Zeit gegessen, alle anderen haben das die ganze Zeit gegessen, bis ich dann irgendwann auf den Trichter gekommen bin, wie geil die ist, als wir in Toskana waren zum Shoot von der Kettensäge. Ja. Da waren wir eine Woche da und das war so geil, geile Nudeln. Aber egal, Nudeltalk gibt's gleich noch genug. Wir sagen erstmal Abfahrt und los geht's.
Los geht's.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac.
Ich sipp noch mal was an der Lemon-Soda. Mm.
Ist geil, dass du deine Lemon-Sodas, diese geile italienische Lemon-Soda, ne, die es da überall gibt, dass du die mit Strohhalm aus, ja, der Dose trinkst.
Und da ist ja auch...
Gibt es dafür einen Grund?
Ach so,
nee. Hast du Lippenstift drauf, den du nicht verwischen möchtest?
Nee, ich war eben kurz vorm Podcast, hab ich gesagt, oh, ich brauche noch einen Espresso und bin noch mal kurz rausgegangen, hab mir einen Espresso gegeben und meinte so, ey, ich brauche noch eine Coke oder so. Ich meine, die haben den nicht noch. Ich dachte, gut, ich nehme eine Lemon Soda und ob ich noch einen Strohhalm will, war ich so, jo, nehme ich. Ja, und jetzt trinke ich die Lemon Soda mit dem Strohhalm.
Ist witzig, es muss so ein italienisches Ding sein, dass es in den Cafés meistens keine Cola, sondern halt wirklich diese Lemon Soda gibt. Das gibt ja ein Café in Berlin, das Giro, das in, was ist das? Das wird Charlottenburg sein. Mhm. Da ist halt auch so italienisch und geht auch viel um Radsport in dem Café und dann haben die da auch nur Lemon Soda. Ja. Und ich fand das immer sehr enttäuschend nach dem Radfahren, ehrlich gesagt. Da brauche ich schon eine Cola. Da bin ich geblieben.
Ja, die Lemon Soda, die gute, gell?
Wobei die schon lecker ist. Ja. Aber erzähl uns doch mal, du bist ja, warum bist du denn überhaupt in Italien? War da was?
Genau. Da war was. Ich bin einfach fürs Wochenende in die Toskana geflogen. Nee, die einen oder anderen haben es ja natürlich mitbekommen. Es ist jetzt eigentlich kein Frühjahrsklassiker, also zu den vier Großen. Aber ich glaube, es war jetzt die 18. Ausgabe von der Strade Bianca, hat sich schon irgendwie so ein bisschen dazu etabliert, dass sie zum Anfang des Jahres gehört, auch wenn es jetzt nicht zu den großen vier wie Mailand, Sanremo, Paris-Roubaix und so weiter dazu gehört. Genau, das Rennen.
Ich glaube, es sind die von den Monumenten. Ich glaube, es sind fünf
Monumente. Von den fünf, oder? Monumenten, ja. Ja, Liège, Bastogne, Liège. Ja,
genau, aber die kämpfen ja schon länger darum, dass sie damit aufgenommen, yeah, werden. Bin mal gespannt. Aber ich glaube, das einzige Hindernis ist, dass es zu kurz ist.
Ja. Ach, aber ich glaube, das wäre auch nicht...
Mit 215 Kilometern relativ kurz.
Ja, aber ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das cool ist so fürs Rennen, weil es hat ja schon so ein Alleinstehungsmerkmal, oder wie man dazu sagt, mit Toskana und den ganzen Strade Bianca, also beziehungsweise diesen weißen, aber diese weißen Schotterpisten, die durch die Toskana führen, ja, wo auch einige Kilometer dabei sind, das hat ja irgendwie schon so einen, weißt du, schon so einen Charakter, ob der jetzt zu den fünf großen Monumenten oder Frühjahrsklassikern dazugehört oder nicht, weiß ich nicht so.
Ich glaube, es ist tatsächlich vor allem für die Veranstalter und die Vermarkter interessant. Ich glaube, für die Fans macht das keinen Unterschied. Für die Fahrer wird das vielleicht einen Unterschied machen, wenn du dann halt sagst, du hast ein Monument gewonnen, ist quasi nochmal eine Chance mehr, weil das ja doch schon relativ viel zählt. Aber so jetzt, ich meine, für uns Fans macht das ja keinen Unterschied, ob das jetzt ein Monument ist oder nicht. Ich meine, das ist ja auch nichts, also kommt ja nicht mehr bei rum. Also außer, ich weiß nicht, ob es da mehr Preisgeld gibt bei den Monumenten als bei den normalen Rennen, also vor allem bei einem Rennen wie Strade Bianca. Aber soll unser Problem nicht sein.
Eben. Nichtsdestotrotz,
Erzähl doch mal, wie ging's denn los? Warum warst du da? Mit wem warst du da? Wen hast du getroffen?
Okay, da war ich, also, wie gesagt, ich war unten unter anderem oder für Sportful, die auch Sponsor des Rennens sind, sowohl des Profirennen als auch des Gran Fondo, was am Sonntag ist. Samstag ist das Frauenprofi- und Männerprofirennen und am Sonntag ist das Gran Fondo, also jeder Mann, jeder Frau ballert durch die Gegend in drei verschiedenen Längen, ich glaube 60, 80 und 140 oder sowas.
Die nehmen das schon richtig ernst, ne? Das ist jetzt kein Funride, so, ne? Also vorne wird da schon richtig Rad drin gefahren, ne?
Ja. Also das ist ja oft bei so diesen ganzen Kram-Fondos, dass da auf jeden Fall so paar Heisis dabei sind, die da auf jeden Fall auf Zack sind. Gut, kommt später dazu, weil ich war eigentlich, glaube ich, ich hatte Startnummer 201, also sprich irgendwie Startblock 1 müsste das gewesen sein. Aber mit den Italienern waren wir, glaube ich, wir sind so zwischen 4 und den Startnummern 4.000 und 7.000 haben wir uns eingereist um kurz vor 8. Sind wir nochmal schnell übers Geländer gesprungen. Nee, genau, Sportful ist dort Sponsor und da ich ja auch Sportful fahre in meinen Radklamotten und die dort immer so eine, sagen wir mal, eine Experience oder beziehungsweise Gäste einladen, aus dem Bereich Sport, Vertreter etc. pp., die mit Sportswear halt zu tun haben, unter anderem mich auch, haben die Italiener eingeladen. Und genau, deswegen bin ich am Donnerstagabend hingeflogen, wurde in Florenz abgeholt. Wir hatten ein schönes Hotel in der Toskana, ein bisschen außerhalb von Siena, mit dem Auto so 10 Minuten, aber wirklich, ja, wie man halt die Toskana kennt, man fährt da den Berg hoch, da sind diese Zypressen, gegenüber ist auch ein kleines Schlösschen. Come stai, die Italiener waren da und das war auf jeden Fall, da haben wir jetzt erstmal bis von Freitag bis Sonntag residiert und das war auf jeden Fall cool. Und dann ging es dann eigentlich auch quasi schon los, weil ich wurde ja abgeholt am Flughafen und war dann, ich glaube so um 8:30 war ich da, Radkoffer, Rucksack. Und ich meinte, ey, gut, ich tue das mal ins Zimmer, ich komme dann zum Essen oder beziehungsweise ins Resto vom Hotel und ich komme halt so rein. Und die Tische waren so aufgebaut, dass du direkt so in den, wir hatten so ein eigenes Separé-mäßig, würde ich sagen. Und ich komme halt so rein, alle sitzen, gucken mich so an, ich so, ey, gut, was geht? So, Daniel Oss, Peter Sagan, Paolo Bettini waren da. Und da bist du halt auch erstmal so perplex. So, ich so, ah ja, hier, was geht? So, alles klar. Und natürlich alle reden Italienisch. Ah, hier, Julien, wie geht's? Alles gut? Ja, nee. Und dann saßen wir da erstmal, haben was Leckeres gegessen. Natürlich auch Wein getrunken. Bis zu später Stunde, würde ich das mal meinen. Weil danach gab es nochmal Gin Tonic, das mag der Paolo Bettini, der war ja auch ehemaliger Weltmeister und bei der Flandern-Rundfahrt letztes Jahr war er auch dabei und da habe ich schon gemerkt, okay, immer wenn wir irgendwo hingekommen sind, gab es immer gleich Gin Tonic. Und ich hatte so im Hinterkopf, ah ja, wir haben ja am Freitagmorgen unseren kleinen Social Ride mit ein paar Gästen. Und unter anderem Daniel Oss und Peter Sagan um 8:30. Und ja, wir trinken Wein und trinken nochmal Wein und schwätzen. Und ich frage immer, ja, wie sieht es denn jetzt wegen morgen aus? Ich muss nur das Fahrrad halt zusammenbauen, geht relativ schnell, aber weißt du, ja, alles gut, scheiße gut. Ja. Irgendwann so, ja, das sehen wir morgen früh, scheiße gut. Und naja, irgendwann war dann auch die Veranstaltung vorbei. Es war, also wirklich waren am Ende dann so, ich glaube, 10, 11 Leute und war sehr persönlich, haben geschwätzt und konnte ich mit.
War Sagan?
Ja, Sagan war bis zum Ende dabei. Der war bis zum Ende dabei und hat mir auch gesagt, so, ey, was geht? Und ob man morgen mal ein kleines Interview machen kann und so. ja, ja, kein Problem, ja, wo man herkommt, was man macht, was man halt so schwätzt an so einem Abend, ja, ja. Oder zu früher Stunde. Naja, auf jeden Fall, irgendwann gehe ich ins Bett und denke mir, okay, gut, morgen früh muss ich ein bisschen früher aufstehen, um halt das Fahrrad zusammenzubauen. Und ich glaube, dann um 1.30 Uhr oder 1.59 Uhr, irgendwie sowas, Federico hatte mir dann noch geschrieben, so, ja, nee, wegen morgen, das fällt aus, da gibt's Regen. Ich sag so, ah, schade. Also, weil, ach, ich finde so Social Ride 60 Kilometer ist immer entspannt im Vergleich zum Gran Fondo 140 Kilometer, wo es gleich auf die 12 geht, so, ja.
Ja.
Hat man schon mal, ja, weißt du. Ja. Ist ja auch was anderes, kennt man ja, wenn dann irgendwie, ob man das als Rennen sieht oder generell als Gran Fondo oder wie auch immer, ist ja immer noch was anderes, wenn du da morgens irgendwie um 7 Uhr, halb 8 irgendwie spätestens auf dem Parkplatz sein musst, dich einreihen musst, ist es kalt, abends davor schläft man vielleicht nicht ganz so gut, etc. pp. Naja, wie auch immer, wir stehen morgens, haben gefrühstückt. Und es war auch so bewölkt, also es ist aktuell ein Tiefdruckgebiet hier in der Toskana, aber also meines Erachtens war es jetzt nicht so, dass jetzt da gleich schütten wird. Und ich meine ganz ehrlich, dafür ist ja auch Sport für die Klamotten gut. Die sind halt wirklich, das, da lege ich meine Hand für schlechtes Wetter sind die halt einfach geil. So, ja. Also das ist halt wirklich gut. Da kannst halt pissen wie aufs Kübel, wenn du die richtigen Klamotten von Sport für die Quali ist halt top so, ja. Also ist ja eigentlich auch geil, wenn man durch den Regen fährt mit Sportful. So, es kommt ja auch nice und da ein paar Videos macht. Naja, wie auch immer. Ich habe dann Daniel ausgefragt, so, was geht ab? Und so, ja, nee, frag mal den Peter. Ich sag, Peter, was geht denn jetzt? Und er so, ja, nee, das wird regnen, das macht dann keinen Sinn, so, da haben wir dann keinen Spaß. Und ich, ja, gut, also, wenn der Weltmeister das sagt, dann wird es schon seine Berechtigung haben. Und außerdem meint er zu mir, Julie, ja, guck mal, wir sind hier in der Toskana, hier wird sauguten Wein geben, wir gehen jetzt einfach ins Weingut, das macht auch mehr Spaß. Also, es macht doch auch Spaß. Ich so, ja, klar, à la hopp. Zack, wir alle zusammen. Ich würde sagen, wir waren so eine Gruppe von, wie viele Leute waren wir denn dann da? Ich würde schon sagen, so 20, 25 Leute, auch viel so Leute, die halt Sportsful irgendwie in Frankreich, in anderen Regionen verkaufen oder halt irgendwie italienische Freunde der Firma oder vom...
Influencer?
Nö.
Außer dir?
Nee, keiner. Ich würde sagen, eher so ein bisschen...
Sehr gut.
Gehobenes Alter, Italieners, ja. Motiviert und naja, auf jeden Fall, wir sind nach 9:30 dann halt losgefahren in das Weingut, ja, was auch ein wirklich super nices Weingut war, wo wir da in der Toskana waren und da gibt es ja diesen ganz speziellen Rotwein. Aus der Toskana, wo ich den Namen natürlich jetzt vergessen habe, ja. Hatte ich aber auch noch mal in meinen Stories und die werde ich auch noch mal highlighten, dass alle Leute genau wissen, okay, welcher Wein da gemeint hat. Es gehört so, sagen wir, einer zu den bekanntesten oder renommiertesten Rotweine aus der Toskana oder beziehungsweise aus Italien. Ich scroll hier noch mal kurz durch, dass ich das Wort noch mal finde. Und dann waren wir da halt kurz nach 10 im Weingut. Ach, da haben sich die Leute vom Weingut...
Morgens.
Morgens, versteht sich, klar. Die Leute aus dem Weingut haben sich natürlich auch wieder gefreut, weil der Paolo da ist, der Weltmeister, und Daniel Oss und Peter Sagan. Es lag auch malerisch, also wirklich auch wieder auf so einem Hügel. Du hattest da einen Blick über das Ganze, über die Toskana. Es war schon diesig, da hat man schon gemerkt, es ist so ein bisschen ab und es hat so gegen 11:30, 12 so ein bisschen angefangen zu nieseln, aber kein Weltuntergang. Die hatten dann auch noch in diesem einen, es waren so zwei Häuser, hatten ja auch ganz viele alte Fahrräder, neue Fahrräder, die Weltmeister-Trikots aus verschiedenen, von Mappa, von Bora, von, was hatten die denn noch alles? Also eigentlich alle... Vom Pantani hatten sie auch noch ein Trikot da stehen, die Bikes, also wirklich sehr, sehr viele Unikate dort, die so auch in der oben an der Decke hingen und man konnte oben rum, war wie so eine kleine Galerie und unten war eine große Tafel angerichtet und dann zur Vorderseite, wo nochmal so ein Panoramablick war, auch nochmal eine Tafel und dann wurde halt Wein verköstigt, ja, und Das war auch.
War das das, wo die Stühle, die quasi die, ja. die Lehnen waren, unter wie Unterlenker geformt?
Genau. Das fand ich ganz geil gemacht. Also das fand ich, das so ein. Der war ja,
witzig auf jeden Fall. Für den.
Das.
Für den Anlass auf jeden Fall
gut. Oder? Genau. Brunello di Montalcino, so heißt der Wein oder die Weinart, die wir dort getrunken haben. Und dann gab es, ich glaube, fünf Weine, die uns so nach und nach gereicht wurden. Und natürlich Käse und Schinken. Und nee, da war einfach eine gute Stimmung. Also war wirklich eine gute Stimmung da. Es kamen dann immer noch ein paar Italiener und hier zum Sagern. Und was auch witzig war, ich saß neben dem, links neben mir war der beste Freund vom Sagern. Bodyguard, beste Freund mäßig. Und da meinte ich irgendwann zu dem, hey, ich kenne dich von irgendwoher, rennst du? Also halt, ich meinte so, ey, weil ich meinte, der hatte auch so geile Nikes an. Ich meinte so, ey, feier ich ab die Nikes. Da musst du aufpassen, dass du keinen Platten kriegst. Gell? Das sind die Nikes mit unten, weißt du, mit diesen Bubbles drin. So, weißt du? Meinte ich, ja gut, du hast den Sagan ja dabei, der kann dir ja beim Flicken helfen. Und der war auch in Slowenien, weil er meinte, ah, er kann nicht so gut Deutsch und nicht so gut Englisch. Meinte ich, ja, easy. Und dann meinte ich zu ihm so, ey, bist du schon immer mit den Sagern unterwegs? Warst du auch 2017 und 19 bei der Tour de France? Ja, ja. Und dann meinte ich, okay, gut, weil dann habe ich dich schon immer gesehen. Das ist schon so ein großer Klotz, der mal ganz ruhig ist, aber schon so ein Schrank. Ja. Und und dann saßen wir da alle und haben Wein getrunken und ach, war einfach eine gute Stimmung. Und von dort sind wir dann weiter nach Siena rein, um so gesagt die Startunterlagen abzuholen. Da gab es auch noch mal so ein kleines Expo-Gelände mit dem Teppich. Dann haben wir uns die Frauen angeguckt, die zur Einschreibung reinkamen. Oder war das am Samstag? Nee, das war noch am Freitag.
Also Frauen und Männer sind beide am Samstag gefahren. Also
Nee.
Na, und am Freitag werdet ihr eure Unterlagen
abholen. Genau, Freitag haben wir unsere Unterlagen abgeholt. Und auf dem Weg dorthin habe ich schon mal noch so ein kleines Nickerchen gemacht. Nach dem Rotwein. Wir haben aktuell Montag. Manchmal fällt mir dann gar nicht mehr ein, was wir dann alles gemacht haben. Naja, dann waren wir dort auf dem Messgelände, haben die Startunterlagen abgeholt, sind ein bisschen rummarschiert, ein bisschen geschwätzt. Und dann sind wir, und Freitag sind wir dann nochmal wieder nach Siena reingefahren oder reingelaufen und sind nochmal essen gegangen. Das war auch wirklich, wirklich lecker. Also, da muss man ja nichts halt erzählen. Die Italiener sind ja gut drauf und ey, egal was du bestellst, es hat einfach Hand und Fuß. Ich meinte auch zu ihr so, ey, was ist hier so?
Ja, vor allem in Siena. Siena ist auch so, da gibt es so viele geile Restaurants und das ist einfach alles lecker. Und da gibt es auch, wart ihr oben kurz vorm großen Platz, gibt es einen so einen iconic Eisladen. Wart ihr da? Wart ihr Eis essen?
Nee, Eis essen war ich noch nicht, weil es relativ frisch aktuell. Und immer dann, wenn wir aus dem Restaurant waren, war es schon immer sehr, 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 sehr spät. Dass der Eisladen zu hatte. Nee, aber ich glaube, ich weiß, welchen du meinst, der so an der Ecke ist. So ein Eckladen, ja, der ist hier gerade, ich bin jetzt gerade in einem Airbnb und ich bin jetzt von dem Platz, sagen wir mal, den du meinst, da mit dem großen Turm oben drauf, der schräg ist, wo es auch mal das Pferderennen ist, ist ganz geil. Und wo halt auch Zielgerade vom Profirennen und vom Gran Fondo ist, 100 Meter entfernt.
Ah, krass, okay, geil. Voll gut.
Nee, Pizza, was haben wir? Pasta haben wir viel gegessen, da haben wir uns ja eben auch noch off unterhalten über die, über dieses eine Nudelgericht, ja, die Pico oder wie das heißt? Pici Toscana. Genau, diese dicken Nudeln. Und
die sind geil.
Alter, da kannst du nichts sagen. Ja, also.
Einfach lecker. Und vor allem das Geile ist ja auch die. Das gefällt mir besonders gut, die Mengen, die es dann auch immer gibt. Weil du ja im Prinzip ja eigentlich die Pasta wie eine zweite Vorspeise isst.
Ja, Primo und Secondi. Ja,
schon geil.
Voll.
Ja, genau. Machst du erstmal Antipasti, machst du eine Primi, dann machst du Secondi und dann gibt es noch schön Tiramisu hinten drauf.
Zum voll, Abrunden. Wenn du es schaffst, weil manchmal ist ja auch schon eines der Gerichte schon so, was heißt massiv, aber schon gut füllend und gerade wenn du dafür noch ein Aperitivo nimmst, kommt ja auch mal davor, wo man noch mal so ein, zwei Gläser trinkt Und nee, aber ach, ist lecker. Gute Fleischgerichte haben die ja auch hier. Hier viel Wildschwein wird ja auch hier gemacht, weil man ja in der Toskana immer noch diese kleinen Wälder hat, wo da diese ganzen, na, was haben die denn da? Trüffel und ach, ich glaube auch Maronen, der ganze Krempel da rumfliegt. Und von daher sind die da auch immer richtig geil, die kleinen Wildschweine. Rind haben die auch da richtig, teilweise ey, wirklich solche Steaks bringen die dir da raus, die so im Kilo dir da auf den Tisch geknallt werden. Ach, naja, wie auch immer, das war der Freitag. Samstag geht's jetzt weiter. Was war am Samstag?
Der große, große Samstag. Erst sind die Frauen gefahren, dann die Männer. Waren beide, vielleicht mal kurz aus meiner Sicht, beide Rennen sehr, sehr speziell und geil zu gucken. Mhm. Wie war das aus deiner Sicht? Also erstmal, wie war der Tag? Wie lief das ab? Wo warst du da unterwegs und wie viel hast du überhaupt vom Rennen so mitbekommen?
Ich sag mal so, ich war im Auto, die Kurzzusammenfassung, Hospitality Service, wo man dann immer an speziellen Streckenpunkten ist und war eigentlich immer an den, ich kenne jetzt nicht die genauen Berge, wo es attackiert wird, Santa Maria, schieß mich tot.
Aber an den wichtigen Sektoren.
Also Tadjer habe ich immer gesehen. De Poggi, den habe ich immer vorne gesehen. Ja, also sowohl, wo sie noch in der kleinen Gruppe waren, weil ich das Rennen jetzt auch noch nicht wirklich komplett geguckt habe, geschweige denn die Zeit hatte, jetzt mal so ein Eurosport-YouTube-Zusammenfassung, GCN, Schieß mich tot, Disney Plus, whatever, wer es jetzt eigentlich überträgt, zusammenschauen. Und dann habe ich ihn auch gesehen, wo er halt alleine da durchgefetzt ist. Und ey, der Typ, der grinst. Der ist halt einfach top gelaunt, gell? Du stehst da mit dem Rotwein an der Ecke und also, dass der nicht anhält, sich noch da so einen Schluck genehmigt und weiterfährt. Also, und du hast es schon gesehen. Also, das Wetter war am Samstag super. Klar, es war manchmal auch trotzdem auf den Anhöhen. Und das sind ja auch solche Rampen. Das darf man halt auch nicht vergessen in der Toskana, gell? Also, man weiß, es ist hügelig, aber da waren teilweise Dinge, also gerade vorne, ey Junge, da war halt 15, 16, 20% richtige Brecher. Waren da drin. Und die sind da rüber.
Ja, das sind so richtige Wände da drin, ey.
Und die sind da rüber geflogen. Also klar, ob das Profi-Frauen, Profi-Männer sind, die haben alle schon so eine konstanten Pace, da denkt man ja, klar. Aber wenn du da wirklich daneben stehst und die dir an dir vorbeiziehen und du siehst halt die ersten, die der UAE da hier, ah ja, wir fahren jetzt zügig den Berg hoch und du siehst die hinten, die denken, ey Junge, was geht denn hier eigentlich ab so, ja? Ey, was ist denn hier eigentlich los? Naja, Samstagmorgen haben wir die Girls und die Boys bei der Einschreibung uns angeschaut. Stimmt, Freitag waren wir noch mal kurz bei Bora. Hatte ich das eine oder andere Interview gemacht. Und da habe ich sogar auch Jonas Koch ein kleines Interview, ein, zwei Minuten im Resto, einen Tag vorm Rennen gemacht. Da hören wir mal, was er dazu sagt. So, check, check, check. 8000 Hertz, Strade Bianche. Wir sind im Resto. Jonas Koch ist neben mir. Jonas, morgen geht's los. Was sind deine Options? Wie fühlst du dich?
Ja, ich fühle mich gut. Habe mich erholt vom Opening Weekend und morgen Full Force.
Full Force. Aufgabenmäßig steht da was auf der To-Do?
Ja klar, ich meine, ich bin in der Helferrolle, muss meinen Job natürlich machen. Sektor Santa Maria, denke ich, wird so mein Fokuspunkt sein und freue mich drauf.
Zweite Strade Bianche, morgen soll es am Ende ein bisschen regnerisch sein. Ist es eher ein, wie sagt man dazu, Top oder Flop?
Ich würde eher Flop sagen, wenn es regnet.
Wenn es regnet. Reifentechnisch, wie seid ihr da unterwegs? Gravel 45 mm?
Fast, nee, wir fahren 28.
Okay. Ja. Okay. Ja, perfekt. Von daher würde ich sagen, dann hauen wir das gleich mal in die Podcast-Spur rein. Können wir jetzt leider im Podcast nicht sehen, aber Thema Sneaker, seid ihr ja jetzt auch im Game quasi. Erzähl mal was darüber.
Ja, wir haben hier die Special Edition von Puma, die Sneakers, im Bora Hansgrohe-Grün. Top zufrieden.
Top zufrieden also?
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Ja, Jonas, dann würde ich dich auch nicht weiter aufhalten mit einer Minute 45 Interview. Dieses Jahr gibt es da irgendwie noch neben der Strade so ein paar Eckdaten, wo du sagst, geil, da freue ich mich drauf oder Alter, da gibt es richtig eins auf die 12.
Ja gut, ich meine, die Klassiker stehen vor der Haustür und da gibt es nicht nur einmal eine auf die 12. Die werden wieder bretthart werden.
Sehr gut. Ja, dann würde ich mal sagen, laden wir dich dann nochmal ganz official ein für einen Podcast, wenn das zeitlich alles passt, dass wir ein bisschen länger schnacken. Aber erst einmal danke für deine Zeit, gute Fahrt und full force.
Full force.
Wie gesagt, das war das Interview vom Rennen. Leider gab es ja da einen relativ großen Sturz, wo irgendwie, ich glaube, fast alle außer der eine oder die zwei Kolumbianer und Lennart Kemner noch durchkamen. Der Rest hat sich ja wurde ja so gesagt, dann weggekegelt und Jonas hatte sich dann auch...
Von Bora, die haben sich neutralisiert, oder?
Ja, also ich war dann Samstag im Ziel und hat dann die Melanie von Bora gesehen. Ich meinte so, hier, was geht denn ab so? Weil ich habe an der Strecke nur einen gesehen von euch, den Kolumbianer. Ja, die haben sich zerlegt und hatte mir ein Video gezeigt und da war irgendwie eine Kurve und da gab es vorher einen Sturz und die waren da irgendwie alle noch relativ zusammen und dann, ja, war aus die Maus. Aber gute Besserung.
Ja, allen die geschützt sind, gute Besserung. Die werden ja wahrscheinlich alle hier
zuhören. Ja, die werden alle zuhören. Der Jeremy Thomas hat dann auch gesagt, so, ja. Hey, do you know when the podcast goes online? Ich meine, I don't know, but you need your German skills, but I think Donnerstag, you can Google it, what it means, Donnerstag. Donnerstag oder Freitag. Nee, der war auch da und, also wie gesagt, das Einschreiben, dann sind wir natürlich in die Autos gefahren und sind dann da halt über die Piste gebrettert. War auch witzig, die meinten dann von Sports, ja, was war denn dein Fahrer? Ich meine so, der Marco, glatze Kappe, ja, der ist richtig cool, Mann, der ist ausgecheckt, der fährt auch saugut. Und wir sind da halt über die Piste gepaced, ja, und immer wurde telefoniert, immer über Freisprecher, jemand angerufen an der Piste. Irgendwelche Leute haben immer so geklopft, hey, ciao Marco, was geht? Nibali war auch in den Fahrzeugen, dann hat mir da nochmal ein Foto zusammen gemacht. Ja, und ist halt, weißt ja, Radrennen, ja, wenn die da irgendwie auf die Sektoren drauffetzen und da auch die Berge, das fand ich so groß. Ich habe so ein Video, ich muss das mal alles highlighten, ey, irgendwie die da hoch, also wirklich die hochfahren und dann fährst du, das ist mir dann erst am Sonntag, wo ich in Kranfondo da hochgefahren bin und denk mir so, ja gut, das sind halt Profis, die sind halt auch einfach schnell, gell, und ich bin das jetzt den Gran Fondo so gefahren, dass ich gut durchkomme, dass ich nirgendwo, also nicht an den Bergen irgendwie absteigen muss oder wie auch immer. Das war ja jetzt auch, den Winter war ich ja jetzt auch nicht so viel am Fahren, dass ich sage, ich bin da jetzt hier wirklich, gib ihm vorne mit. Aber da denkst du, das ist halt schon, das ist also, dass sie da nicht das so wie so eine Sprungschanze nehmen, das ist gestört.
Das ist crazy.
Ja, das ist gestört. Naja, also...
Das ist wirklich krass zu sehen.
Ich weiß nicht, wie war das denn bei dir? Hast du das Rennen live gesehen, also von den Damen und von den Herren? Da weißt du ja meistens
mehr Bescheid. Das Frauenrennen habe ich live gesehen, bei den Männern konnte ich dann nicht mehr. Mhm. Und dann war tatsächlich mein... Also erstmal zum Frauenrennen fand ich krass geil. Ich hatte auch auf bei uns firmeninterne Wettspiele, hatte auf Kopecky getippt und somit auch gewonnen.
Geil.
Weil, ja gut, muss man nichts zu sagen, die natürlich überlegen, Longoborghini dann natürlich am Ende auch irgendwie so ein paar Fehler gemacht, also dass sie irgendwie so kurz vor Ziel nochmal in die Führung geht, anstatt einfach hinten drauf zu sitzen und dann zur Not fährt halt Lizzie Deignan wieder hinten ran, aber gut, ist ja auch egal, wir müssen jetzt ja nicht auf Renndetails, ihr habt es alle gesehen, fand ich aber krass geil zu sehen, fand es echt auch gut zu sehen.
Und spannend,
die super, super spannend.
Haben mir ein paar Leute auch gesagt, also im Vergleich zum Herrenrennen.
Ja, vor allem auch so die Breite an Performance jetzt auch irgendwie so mittlerweile, dass man einfach sagt, ey, das ist halt so ein krasses Feld und da gibt es so oft die 12, ey, und das ist einfach so geil. Man sieht auch so Parallelen irgendwie so von wie Cassia fährt und wie Ben Healy fahren, die fahren halt so mit der Brechstange, so alles oder nichts jetzt von vorne. Da gibt es andere, die warten halt ganz entspannt rum. Hier Marianne Voss hat ja auch wieder gepokert, aber sich leider verpokert dann in dem Sinne, weil Kopecky dann einfach weg war. Und das Frauenrennen habe ich live geguckt, fand ich krass geil. Und dann musste ich los, diverse Privatveranstaltungen und habe deswegen dann auch den gesamten Tag tatsächlich nicht auf mein Telefon geguckt. weil ich dachte so oft, gucke ich Radrennen in der Wiederholung und dann weiß ich schon, wie es ausgeht und es ist trotzdem cool, das zu gucken, aber ich dachte, ah nee, jetzt bei Strade, da will ich es eigentlich auch noch gar nicht wissen. Und habe dann tatsächlich wir waren dann abends noch auf einem Geburtstag, dann sind wir irgendwann los, ich war glaube ich irgendwie um 10:30 oder so zu Hause und dachte, okay, jetzt gibst du dir jetzt noch. Und hab mir dann noch die Wiederholung angeguckt, ich glaube bei Discovery Plus gab es die letzten 3 Stunden oder so und dann habe ich auch so ein bisschen durchgeskippt, dann habe ich genau die
Stimmt, Discovery
Plus. Die Phase erwischt so vor der
ich sag mal Disney
die Phase
Plus.
Erwischt vor der Disney Plus wäre auch gut. Dann die Phase quasi erwischt vor der Attacke von Pogacar und wusste ja nicht, was passiert, also ich wusste, weil wenn ich dann schon gewusst hätte, dass er gewinnt, wäre es halt super langweilig gewesen. und dachte mir so, ja gut, okay, also 81 oder 82 vor Ziel, es ist zwar Pogacar, aber das ist schon krass. Das ist schon eine Ansage. Und dachte, das wäre so ein bisschen eher so ein Ding, wie Van der Poel ja auch manchmal macht, dass der so testet, weißt du? Dass er so testet und dann merkt er, okay, Beine sind gut und dann kommen die wieder ran und dann weiß er aber so, okay, da und da kann ich halt gehen, da habe ich halt deutlich mehr als die. Und bei ihm war es ja tatsächlich einfach so dieser Fakt, dass er das ja in einem Interview am Tag vorher gesagt hat, dass er genau da attackieren wird und wie, muss man leider sagen, wie dumm und wie ungebrieft dann die ganzen Fahrer waren, die in seiner Gruppe waren. Du sitzt mit Pogacar in einer Gruppe, der mit Wellens und Del Toro 2 der stärksten Helfer überhaupt hat irgendwie. Und du sitzt da und bist auf dem Sektor, wo er im Interview kackend frech gesagt hat, hier werde ich attackieren. Und dann bist du aber nicht, klebst du nicht an seinem Hinterrad. Dann bist du auch einfach selber schuld. Pidcock hat gepennt, die haben alle gepennt, nur Sepp Kuss, der natürlich nicht die Power wie ein Pogacar hat. Der war da, aber was soll der machen? Das ist ein GC-Bergfahrer. Was um alles in der Welt soll der arme Kerl machen, so? Wenn Pogi da rauflatscht und irgendwie seine beste Minute fährt oder was auch immer. Und dann muss man ja tatsächlich sagen, war es einfach traurig zu sehen. Und das fand ich beim Frauenrennen halt so viel besser, weil es beim Männerrennen einfach, ich fand es irgendwie nervig zu sehen, dass die alle einfach, weil Pogacar weg war, die alle, außer der Van Gils, der dann irgendwie noch probiert hat, da hinterher zu fahren von Lotto Destiny, dass die alle sich innerhalb von ungefähr 30 Sekunden einig waren, na gut, Zweiter ist auch gut.
Ja.
Dann lass mal um Zweiten fahren anstatt jetzt. Dass die einfach nicht gesagt haben, wirklich die weltbesten Fahrer, die da in diesem Feld dabei waren, nicht sagen, ey, okay, und die teilweise ja sogar Teamfahrer noch dabei hatten. Einfach zu sagen, okay, Leute, jetzt alle mal hier die Arschbacken zusammenkneifen, wir fahren da jetzt wieder ran zu 8. Schön kreiseln, dann kriegen wir. Kann mir keiner erzählen, dass 8 weltbeste Fahrer da irgendwie Pogacar nicht
kriegen. Ja, ja.
So, der Tim, also kannst du mir nicht erzählen. Der hat richtig raufgelatscht, danach ist er Tempo gefahren und deswegen war der auch völlig entspannt am Ende.
Ja.
So, weißt du? Und das ist halt so nervig. Klar, Quinn Simmons räumt seinen einzigen, also es war auch so, oh, Lidl Track, 2 Typen in der Gruppe und dann räumt Quinn Simmons Tom Squeens, also seinen Teamkollegen, mit ab, weil er da irgendwie gerade auf seinen Radcomputer gucken wollte. Und Squins offensichtlich top in Form war, der ist ja dann ja auch noch Zweiter geworden. Aber wenn, guck mal, immer so, wenn.
Ja.
Ne? Wenn das nicht gewesen wäre, vielleicht hätte der mitgehen können, weiß man nicht. Ja. Wahrscheinlich nicht, weil es ist immer noch Pogacar, aber ist auch egal. Aber ja, und das fand ich auch witzig, auch eine Parallele, weil die Situation, wo Quinn Simmons sich abgelegt hat, war so, er hat irgendwas am Radcomputer gemacht und dann kam halt es war so ein bisschen sandig, so ein bisschen tiefer, dann ist er halt so weggerutscht mit dem Vorderrad, hat sich auf die Fresse gepackt. Im Frauenrennen, Lotte Kopecky macht genau das gleiche, macht was am Radcomputer und dann kommt ein dickes, fettes Schlagloch auf so einer Gravel-Passage. Mhm. Der Lenker schlägt einmal komplett um, wieder zurück und sie greift einfach wieder zu und fährt weiter. Die hat nicht mal ihre Spur verlassen, Alter. Die ist so krass. Das ist so absurd. Die hat so eine krassen Skills. Und das ist ja auch das, was ich letztes Mal schon meinte. Wenn alle völlig am Klemmen sind und du siehst einfach, die haben so einen Stress gerade, weil da sind diese Regenrillen überall also dieses ausgewaschene Schotter und sowas. Ey, und die einfach ganz easy peasy oben in den Hutz und fährt da lang und denkt sich, ja, was soll's?
Ja.
Gut schon.
Ja, ich komm da irgendwie durch.
Also das ist schon krass zu sehen.
Ja, aber. Ja,
aber genau, dann Pogacar weg und ja, und dann irgendwie so ein bisschen, man hat halt gemerkt, okay, der hat jetzt eine Minute, langsam wird es halt wirklich eng so. Auch wenn es noch vor allem 80 Kilometer, da würde in jedem Rennen jedes Team sagen, ja, 80 Kilometer, gib dem mal 2 Minuten und dann holen wir den halt irgendwie bei 40 Kilometer, holen wir uns den zurück und dann machen wir das unter uns aus. Und die haben das nicht geschafft, sich da zu koordinieren oder waren halt irgendwie so, oh Gott, Mann, oh nö, das ist Pogacar. Oh, schade, na gut, aber Zweiter ist ja auch gut. Lass uns zweiten.
Weißt du, an was mich das auch erinnert hat, so ein bisschen, auch wenn es jetzt nicht dieselbe Situation ist, aber das war, ich glaube, 2018, Chris Froome, Giro d'Italia, Etappe 19. Da hat er doch auch, ich weiß nicht, ich glaube, es waren 50 Kilometer, 50, 60 Kilometer vor Ziel.
Ja, ja.
Weißt du, wo der auch sich gesagt hat, so, wo er in diesem, dieser typische Chris Froome-Attacke-Style, so ganz hohe Kadenz, Oberlenker, immer so mit dem Köpfchen. Und dann ist der ja auch weg, wo alle dachten so, ey Bruder, chill man, du hast hier noch, ich müsste ich mal nachgucken, wie viel, aber das war, also ich meine es zu glauben, es waren mindestens 50 Kilometer vor Ziel oder wo der dann auch so einfach gesagt hat, so Jungs, ich hab Bock auf die Dusche und war dann weg. Da hat ja auch niemand mit gerechnet so.
Ja, und das war ja auch die Zeit, wo bei Sky alles mit Marginal Gains waren und die ja auch, glaube ich, so mitunter die Ersten waren, die halt voll auf Nutrition gegangen sind, also halt auf Gels und wie kann man da mit Ernährung das meiste rausholen. Und ich weiß gar nicht, ob das dann irgendwann offiziell gemacht wurde, aber es gab auf jeden Fall immer wurde immer so gesagt, dass die halt einen ganz, ganz akribischen Nutrition-Plan für genau die Etappe, also auch die Etappe vorher, ich glaube, auf der Etappe vorher ist er auch nicht so besonders gut gefahren. Und da hieß es, ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwas, glaube ich, weil er halt schon gefuelt hat für die nächste und war halt so ein bisschen träge oder so. Und auf der Etappe dann, wo er halt so früh gegangen ist, war er halt komplett darauf eingestellt, genau darauf und wusste wann, wie viel er essen muss, weil sonst hältst du das halt nicht durch. Und bei Pogacar, ich meine, der ist gefahren und hat halt, ich würde mal behaupten, nach der Attacke bestimmt so die nächsten 20 Minuten, halbe Stunde, hat er richtig Gas gegeben und danach ist der Tempo gefahren.
Ja.
So, ist dann eine Trainingsfahrt gefahren bis nach Siena rein, hat noch die Leute gegrüßt, hat High Fives verteilt und gut war. Und kommt da mit, weiß ich wie viel Minuten, ich glaube der größte Vorsprung in der Geschichte, kommt er rein und hätte ja sogar noch mehr rausholen können, wenn er richtig durchgezogen hätte.
Ja, zwei.
Also wenn er auf dem Weg auf der, wie heißt die, Santa Catalina oder wie heißt die Straße da hoch, wenn er da nicht schon High Fives verteilt hätte, dann wäre er auch noch schneller gewesen. So. Aber wie du sagst, es hat nur noch gefehlt, dass er anhält und ein Weinchen trinkt.
Ja.
Und das ist halt so ein bisschen so, ey Leute, dann
und auch die Reaktion auch der anderen Fahrer, die waren ja alle so, ey Junge, was ging hier ab? Wir waren die haben ja auch gesagt, der Pidcock so, ey, ich war voll grau, also, wir waren alle schon auf Anschlag, Alter, wir waren durchgepult, auf einmal zieht der da ab. So, Mathieu hat ja da auch irgendwie auf seinen Post irgendwie was drunter kommentiert, so, ey Junge, also so langsam mach ich mir wirklich Sorgen, so, weiter. Und ich stand, ich schwöre, der kommt ins Ziel rein, ich war so 5-6 Meter von dem entfernt, wo er dann noch abgeht, Fahrrad hochhält und sich richtig fährt. Er hat einen entspannten Eindruck gemacht.
Ja, na klar, aber der ist ja die letzten anderthalb Stunden, ist der wirklich einfach Tempo gefahren.
Und der...
Gott, der musste auf niemand reagieren, der konnte einfach da, vor allem die steilen Rampen, der konnte seinen Stiefel da hochfahren, der musste halt nicht wie die anderen immer die Attacken mitgehen und sowas, der ist halt da einfach zu Ende gefahren und die anderen haben da alle geklemmt und mussten immer mit und hinterher und dann ist Ben Healy wieder gefahren wie so ein Besenkter ohne irgendein Ziel vor Augen, also das ist halt super anstrengend.
Ja.
Und der hat da ganz entspannt gemacht, der hat sich da gefreut, Alter, dieses Menschenmeer da am Teufel hoch, wie das da so sich so geteilt hat, so Moses Pogacar, Alter. Das war schon krass.
Ja, das ist krass. Ich mach mal da auch ein, also wenn ihr das hört und ja ein Podcast online ist, werde ich auch noch mal, schaut mal auf 8000 Watt drauf, da habe ich nämlich auch ein paar Aufnahmen von den Stellen gemacht, wo du wirklich siehst, da saßen die Leute wirklich auf der Motorhaube vorne drauf, das war krass. Wie gesagt, also wirklich ein beeindruckendes Rennen, beeindruckende Landschaft. Die Leute sind gut drauf, gut ist auch Italien. Die drehen da eh auch schon mal alle gut am Rad. Und ja, aber nichtsdestotrotz ist es halt auch einfach brutal. So, und dann haben wir hier noch jemand vom Bora, Hans Krohe, Moritz. Moritz, was geht ab und was machst du bei Bora, Hans Krohe?
Ja, Gude erstmal. Ich komme eigentlich auch aus dem Rhein-Main-Gebiet, deswegen verstehen wir uns, glaube ich, auch ganz gut. Ich bin für Sponsorenbetreuung zuständig im Team und habe jetzt gerade hier die Sportful Crew und den Julian empfangen, haben ein bisschen Führung gegeben, was wir machen, ein bisschen mit den Fahrern geschnackt und jetzt sind wir noch heute Abend im Race Briefing, dass wir alle wissen, was wir morgen machen müssen und sind dann ready, um morgen ein bisschen was abzufeuern auf der Strecke.
Sehr gut. Wenn der Podcast rauskommt, ist ja so gesagt die Strade Bianche, das Rennen schon vorbei. Du hast es eben angesprochen, einmal Hesse. Sehr gut. Gude hätten wir dann eigentlich von Anfang an sagen können. Sehr geil. So ein Race Briefing. Was ist es denn für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt nicht wissen, um was da geht? Wird sich da warm gefahren oder was wird da gemacht?
Nee, also das ist einfach im Bus sitzen die Sportdirektoren mit den Fahrern zusammen, gehen die Taktik durch, wann welche Stellen besonders interessant sind, wo es gefährlich vielleicht, und natürlich geht es auch darum, wer wen unterstützt, wer in die Attacke, in die Gruppe reingeht, wer vielleicht ein bisschen abwarten sollte bis zum Ende, und natürlich geht es auch um so Sachen wie Wind, Wetter und die Streckenverhältnisse.
Italien ist ja auch das Radsportland neben Frankreich, Kolumbien, Deutschland natürlich auch. Wie ist es denn, wenn ihr hier so mit dem Team aufmarschiert oder gerade hier auch bei der Strade, merkt ihr schon davor, dass ihr bei den Recon-Rides, wo ihr davor schon ein bisschen unterwegs seid, dass da schon so, was da so für ein Vibe herrscht?
Ja gut, aktuell ist der Vibe jetzt nicht so, wie man sich's vorstellt, weil es ist wirklich richtig viel Regen hier am Start, aber natürlich, Italien ist immer schön, und normalerweise ist der Frühling dann eigentlich auch vielleicht schon mal da, wenn man Glück hat, und ja, die Toskana ist schön, und natürlich im Hotel, das Essen ist auch meistens ganz gut in Italien, also da ist schon Vibe vorhanden.
Genau, wir machen gerade das Interview am, was haben wir heute, Freitag, gell? Ja, Freitag. Samstag ist das Rennen. Du sagtest eben zu mir, ja, wenn du am Sonntag den Gran Fondo führst, es wird richtig grob. Warum? Weil ich jetzt nicht eure Helfer dabei habe?
Ja, einmal das, aber ich glaube, da hast du ja auch ganz gute Partner am Start, wo dein Rad dann auf jeden Fall auch keinen Platten bekommt. Ob jetzt tubeless oder nicht, muss natürlich jeder selbst entscheiden. Aber das wird natürlich anstrengend, wenn davor die Frauen und natürlich auch unser Team dann über die Strecken gefahren sind und dann bei Regen davor, und dann fahren dann 7000 Jedermänner sonntags da drüber. Ich glaube, das wird schon sportlich.
Aber ihr fahrt dann direkt nach dem Rennen Samstagabend zurück gemeinschaftlich, oder ist es dann immer je nach Fahrertypen, das Paar noch hier bleiben? Ihr habt sicherlich auch zwei, drei Italiener, soweit ich weiß, ja am Start. Also ihr könnt mir dann nicht aushelfen, wenn ich auf der Strecke bleib.
Ja, wir sind dann schon wieder weiter unterwegs. Ein großer Teil wird weiter zu Tirino fahren, dass man dann diese italienische Reise mit weitermachen kann bis Mailand-Sanremo. Dann am Ende ein paar fahren auch wieder nach Hause, nach Raubling. Also da sind wir schon wieder unterwegs und auf der Straße.
Sehr gut, sehr gut. Hast du sonst noch irgendwie was, was du gerne loswerden würdest oder was ich vergessen habe anzusprechen?
Ja, drückt natürlich unseren Jungs auf jeden Fall die Daumen, und besonders auf Primož seinen ersten Auftritt in den neuen Farben von Bora Hansgrohe jetzt in Frankreich sollte man natürlich auch ein Auge werfen.
Genau, stimmt. Da habt ihr ja jetzt gerade auch nochmal einen anderen krassen Wattner am Start. Hier ist ja jetzt auch Lennart und Jonas am Start. Was hast du, was ist so dein Eindruck, oder wie ist so das Team, was jetzt hier eingereist ist, so der Vibe? Sind die alle gut drauf? Sind die hier?
Ja, also die Stimmung ist hier schon gut. Also die Jungs haben gut trainiert, haben erste Rennen gemacht, und die freuen sich natürlich auch auf so ein, ist kein richtiges Monument, aber ist natürlich ein Klassiker, und besonders die Fans hier an der Seite und einfach die spezielle Atmosphäre hier beim Rennen, da haben die Jungs auch wirklich Bock drauf. Also die fahren jetzt nicht hier hin und denken sich, oh, ich muss hier morgen 200 Kilometer fahren, sondern die geben da schon alles. Großes Blatt wird auch draufgeschaltet, und dann geht's ab, glaube ich.
Ja, geil, Moritz. Ey, dann vielen, vielen Dank für das kleine Interview von dir. Und ich hoffe, am Ende sieht man sich dieses Jahr noch bei dem einen oder den anderen Rennen. Und wie gesagt, wenn du in Hessen bist, let me know, auch wenn ich jetzt in Berlin wohne, aber dann trink auf jeden Fall einen sauer gespritzten für mich mit.
Ja, danke dir auf jeden Fall, und viel Spaß beim Gran Fondo und beim Rennen natürlich morgen.
Danke. Okay, yo, jetzt geht's weiter, 8000 Hertz, alle hopp.
Wäre natürlich spannend gewesen, wenn Wout und Mathieu dabei gewesen wären. Also natürlich, wir werden es nie rausfinden. Das wäre auch noch interessant gewesen, ob... Ich weiß nicht, ob auf so einem Terrain und bei der Explosivität von Pogacar Wout hätte mitfahren können, Mathieu, aber würde ich jetzt mal denken schon. Und dann wäre es vielleicht zum richtigen Showdown gekommen, ne? Aber außer denen, also wenn Pidcock da, also das alles irgendwie komplett verpennt und dann irgendwie Dann auch noch irgendwie, habe ich nur gehört, das Interview selbst habe ich nicht gesehen, ging irgendwie darum, dass er meinte, ja, hey, wäre ich früher losgefahren, wäre ich Zweiter geworden, aber dann halt auch noch Screens und wer war der andere, weiß nicht genau, dann auch noch so irgendwie so, ja, keine Ahnung, so arrogant, irgendwie so, ja gut, die hätte ich mir auch noch gesnackt, so mäßig. da, also wo ich mir denke, so, der, wärst du mal gefahren? Du hattest ja sogar noch Teamleute bei dir. So, warum seid ihr so schlecht koordiniert? Warum bist du nicht auf diesem, wie heißt der, Santa Maria-Sektor da, wo er gesagt hat, dass er fahren wird? So, warum bist du dann, warum klebst du nicht an seinem Hinterrad? Weißt du, wer das ist? Schreib die Nummer auf, 221, da musst du dranbleiben. Ja,
und gib ihm.
Also, voll mit der 1 auf dem Rücken und dann halt so ein Ding und dann irgendwie dann doch noch losstiefeln und so. Dass die alle immer nur so, wirklich dieses mit 80 Kilometer, ja? Und die haben nichts Besseres im Sinn, als sich gegenseitig dann zu attackieren, weil sie denken, sie fahren alleine noch zu Pogacar. Also, was ist denn los mit denen? Ja. Haben die letzten Jahre verpasst, was los ist? Ja,
zu sagen, komm, also wir hocken uns jetzt mal zusammen und dann gucken wir das Beste, was rauskommt. Naja.
Ja, ein Einzelner schafft es nicht, natürlich nicht.
Ja, ja. Naja, aber auf jeden Fall, das war der Samstag. Und, ach, gute Stimmung. Also für alle die, obwohl die meisten haben es ja schon gesehen, um was es da geht in Siena, aber vielleicht die jetzt Siena nur aus dem Radsport-Kontext kennen, auf dem Platz dort, gibt es ja auch so ein ganz bekanntes Pferderennen, wo so Pferde mit Reitern halt da um diesen komplett, der Platz halt richtig italienisch, richtig schräg, so wie der schiefe Turm von Pisa, paar Kilometer weiter, die dort...
Ja, das ist ein bisschen wie so ein Velodrom,
genau,
so, ne?
Genau. Und halt, aber wirklich komplett schräg. Da rennen die halt mit den Pferden rum, da zerlegen die sich auch ohne Sattel. Und wenn das dem immer noch niemand was sagt, es gibt den einen James Bond-Film. Der ist auch dann das Rennen und dann, ich weiß nicht, ob der aus dem Gullideckel kommt oder von einem Dach runterspringt oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist der da auch einmal auch in Siena, wo gerade
das. Ja, stimmt. Bei dem
Pferderennen, ne?
Ja. Ich weiß noch, als wir da waren, war das letztes Jahr? Ich glaube, es war letztes Jahr. Als wir da waren, haben wir dann halt da noch, ich glaube, es war der letzte Abend oder so, haben wir noch da unser Eis gegessen auf der Piazza. Und dann ist mir aufgefallen, was mir, und da muss ich mich jetzt selbst für verurteilen, was mir große Freude bringt, ist Kindern beim Bergabrennen zuzugucken. Weil es einfach immer nur eine Frage ist,
deshalb,
der
Geschwindigkeit
und der Koordination, bis sie sich aufs Maul packen. Und das war immer so richtige Grenzerfahrung, einfach zu sehen, oh, gerettet. Oder zack, auf die Fresse gepackt. Da muss ich mir Selbstanzeige, habe ich große Freude dran.
Ja, Kids Getting Hurt, der Instagram-Channel.
Stimmt,
den gibt's auch, der ist auch richtig, ne? Ja. Ach, der ist auch herrlich, da zerlegen sich die Kids auch in allen möglichen Situationen, also richtig geil, das schaue ich mir auch immer an.
Ja, aber das ist ja auch das Gute, weil es ist ja nicht so, die Kinder haben ja Gummiknochen und die tun sich da ja nicht richtig, die kriegen halt einen Schreck und vielleicht eine kleine Platzwunde oder so, aber die tun sich ja nicht so richtig weh, jetzt in meiner Wahrnehmung zumindest.
Naja.
Daher finde ich schon, dass es für die allgemeine Belustigung schon wichtig ist, dass mehr Plätze so schrägen kriegen, wo Kinder runterrennen können.
Warst du mal ganz oben auf den Turm da?
Nee. Warte mal, ich war da schon mal mit der Familie vor 1 Million Jahren, aber ich glaube auch da waren wir nicht auf dem Turm.
Ich war mal mit der Schule oben, ist auch ganz geil. Also.
Ja, ist einfach super schön.
Ja. Manchmal hat man kein Netz in der Stadt, aber gut.
Wobei man sagen muss, Im Sommer, glaube ich, zu voll. Ich würde es außerhalb der Saison voll machen, weil es einfach echt dann einfach Touri-mäßig voll ist. Und ey, was super schwer war, wir waren ja da, als das Rennen gerade nicht stattfand. Es ist voll schwer, ohne genaue Karte, sondern einfach nur beim Ablaufen der Straßen zu rekonstruieren, wo die langkommen. Weil die ja beim Rennen sieht es ja immer so aus, als würden sie einfach hochfahren und einmal irgendwie rechts abbiegen. Aber dann geht es ja noch zweimal so links, rechts, zack, zack, zack. Und wenn du halt einfach auf dem Platz stehst und denkst, okay, ich gucke jetzt mal, wo die herkommen. Das ist voll schwer, ohne da die Anhaltspunkte zu haben oder irgendwie direkt. Wir haben dann halt die Wiederholung vom Rennen rausgeholt, um zu gucken, okay, so fahren sie auf dem Platz, dann müssen wir hier rechts und dann da nochmal. Und dann ist, so oft fahren die hier rechts, links in der Stadt noch? Das war eine große, große Challenge. Also alle, die mal in Siena sind, wenn das Rennen nicht ist, probiert mal da das abzufahren, so wie es ohne GPX-Daten.
Und was ich
einfach freischnauze.
Was ich noch rein setzen kann zum Thema Rennradfahren, Toskana und coole Strecken. Ich habe mich mit dem einen, wie heißt der, Tenner, weißt du, der Kniespezialist aus Köln. Gell?
Ja,
den habe ich nämlich auch freitags noch getroffen, als ich bei Bora war. Und, hey, Julie, was geht? Und dann haben wir geschwätzt und mal so real life gesehen. Und gefragt, ja, was geht bei euch? Und ja, wir fahren dann weiter hier da, wie heißt das Rennen? Adriatico, Tirreno Adriatico. Und die waren am Donnerstag, dann kam noch Kim Heiduk dazu und wir hatten ein bisschen kurz geschwätzt. Und er meinte, ey Judy, wenn du hier noch ein paar Tage bleibst, dann fahr doch diese Passage geplant. Die kommen jetzt auch in die Shownotes. Die sind die sechste Etappe vom Giro 2024 schon gefahren, weil das anscheinend auch ein sehr, sehr schönes... Mm. Genau, ich habe das genannt, das ist auf Komoot, Siena à la Kim Heiduk. Das sind 51,8 Kilometer mit 810 Höhenmeter. Die mache ich mal auf alle öffentlich und poste die auch direkt mal in unseren Chat, dass wir das in die Shownotes setzen können. Also an alle ZuhörerInnen, die... Jetzt kommt die Guardia Civil. Ah ne, die Polizei, wir sind ja nicht in Spanien. Gibt euch das Tracks außerhalb von Siena, soll super schön sein. Richtig, richtig geil, meinen die, brutal. Und genau, das ist nochmal so ein kleiner Shownote-Link.
Ja, geil. Voll gut. Und dann bist du selber Formel gefahren. Wie war es? Beziehungsweise war noch Party, Sportful-Party irgendwie nach dem Rennen oder so? Ich meine, hatten ja nichts zu feiern, aber...
Naja, also dadurch, dass wir ja immer mit der Mannschaft unterwegs waren und war Freitag Sagan auch dabei und Ost, ich glaube schon ein paar. Olo war auf jeden Fall auch dabei. Doch, klar, normal. Freitagabend war auch Peter noch dabei.
Samstagabend.
Auch noch dabei. Naja, auf jeden Fall gab es abends wieder Drinks. Wer hätte das gedacht? Dann habe ich schon gesagt, okay, gut, ich muss jetzt aber wirklich gucken, dass ich ein bisschen früher ins Bett gehe, wenn wir da halt um 7 Uhr am Start sind, sprich um kurz nach 6 aufstehen, sprich um kurz vor 7 nach Siena reinfahren. Da dachte ich mir, alter Vater, war angegeben, Samstag war ja auch ein, zwei Mal so ganz kurz Regen, aber auch krass die Sonne draußen. Aber und Sonntag sollte es anfangs erst komplett Regen sein. Dann habe ich mir schon, alter Vater, da habe ich mir gedacht, nee, also ich weiß, kompletten Regen, 140 Kilometer, ich weiß ja nicht. Sollte trocken sein, erst abends Regen, aber immer noch frisch. Ich war ja auch den Tag davor oben, wenn es da mal so ein bisschen windet und so. Ja, was ziehst du an? Ich war lang. Mhm. Hab abends dann mein, abends gab es auch wieder Drinks, abends mein Fahrrad zusammengebaut. Und was finde ich nicht? Es ist 7:30. Von hinten vom Pfadfinder, Sattelstütze, die Klemme, die Schraube war weg. Ich sag, das kann doch nicht wahr sein. Die Schraube ist weg.
Das kann
doch
nicht
wahr sein. Aber da dachte ich mir, okay, gut, die Schraube.
Wie kann denn...
Nein, ich habe die gelockert.
Machst du die ganze
Den, na, wie heißt den Sattel, die Sattelstütze, Dings raus. Aber es war ja alles noch im Radkoffer. Okay, gut.
Ja.
Die kann ich, keiner wird von Lufthansa jetzt ans Gepäck gegangen, sie haben mir heimlich meine kleine Schraube von der Sattelstütze rausgenommen haben und die in Berlin gelassen. Ja, also gut, Julie, cool, alles cool. Sattel, Dings, Radkoffer auf den Kopf gestellt, bing, bing. Und da fielen genau die zwei Teile raus. Ich so, okay, top, zack, 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 alles zusammen gemacht. Ah, ich brauche eine Pumpe. Ihr Jungs, wie sieht's denn aus? Habt ihr eine Pumpe? Ja, nee, die haben wir nicht, die ist im anderen Hotel. Ich gehe an die Rezeption. Hier, habt ihr eine Pumpe? Ja, ja, überhaupt gar kein Problem. Korrekt, geben wir eine Standpumpe. Ich angeschlossen. Pft, pft, pft. Wo kam die Luft raus? Rechts, links, oben und ganz bisschen durchs Ventil. Ich so, Junge. Naja. 8 Uhr gab's Essen, es war 7:45. 6:40 Uhr Abfahrt am nächsten Morgen. Naja, wie auch immer, ich mache die Luft drauf, dreh die Reifen. Natürlich waren die Reifen, ich bin diese 35 mm Schwalbe G1 gefahren. Natürlich waren die dann halt so, dadurch, dass man Luft rausnimmt, wenn man fliegt, waren die nicht richtig drauf. Ich so, Alter. Oh nee. Gerade mit dieser Pumpe, weißt du, der.
Machst du die Luft beim Fliegen mal raus? Ich mach das nie.
Ja.
Ich mach nie
Luft raus. Ich mach die schon mal ein bisschen. Also jetzt nicht komplett raus.
Mache ich nie, ist noch nie was
aber
passiert.
Aber ein bisschen nehme ich dir raus.
Lass die Luft drin, weil bei mir ist tatsächlich immer der Gedanke, dass was ist, also, beziehungsweise ich hatte das sogar schon mal, dass ich halt vom Flughafen mit dem Rad dann gefahren bin. Mhm. Und habe ich ja keine Pumpe oder keine Standpumpe zumindest, aber ich mache nie die Luft raus. Okay. Das ist immer drin.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe, keine Ahnung, irgendjemand hat mir immer gesagt, am Ende fliegt dir das durch die Gegend, deswegen mache ich das dann immer raus. Aber vielleicht muss ich mal Risiko nehmen und mal die Luft drin lassen. Ich
meine, die sind ja eh nicht prall gefüllt. Ne? Ja. Also wenn du da irgendwie 4 Bar drauf hast, dann wird der, also dann können die ja auch noch mal ein bisschen größer und kleiner werden und da passiert auch nichts.
Eben. Naja, wie auch immer, ich guck, drück drauf, immer noch nicht. Ich dachte, ja, okay, gut. Na gut, es ist die ganze Zeit Gravel, ob die Dinger jetzt da Shep drauf sind oder nicht. Aber das ist halt diese Dinger, weißt du, diese Reifen, die alle so tubeless ready sind, die sind immer so eng und es ist so schwer, dass die da immer so, gerade wenn du die mit Schlauch fährst. Gut, egal. Du machst jetzt nochmal richtig, gib ihm 6 Bar drauf, vielleicht ploppt das Ding einfach rein. Gut, 6 Bar drauf gemacht, nee, war immer noch Shep. Aber stresst euch nicht, ich war dann essen, komm wieder und danach waren die Dinger drin. Also wenn mal so eine Situation ist und ihr keinen Kompressor habt oder so, oder nur eine Standpumpe, knallt da einfach mal 6-7 Bar drauf. Und auch wenn es nicht direkt dieses Klack macht, dass das so gesagt der Reifen richtig schön in der Felge sitzt, wartet mal eine halbe Stunde, dann ist das Ding perfekt drin. Naja, am nächsten Morgen sind wir losgefahren auf die Strecke. 7000 Starter waren am Start. Ich würde sagen 8-9.
Was hast du gesagt? Du bist die längste
genau,
gefahren.
Genau. Davor war dann, hat sich dann noch entschieden, so, okay, ich meinte zu den Italienern so, hier, wie sieht denn das aus mit meinem Gepäck? Ah ja, willst du das nicht hier im Hotel lassen? Ich meine, ja gut, ich fahre jetzt nicht 140 Kilometer, dann regnet es vielleicht und ich fahre nochmal 20 Kilometer wieder ins Hotel und mir dort dann, ja, wie machst du denn das? Fahrst du dann mit dem Fahrrad und Rollkoffer und Rucksack wieder zurück? Wir nehmen das mit. Ich sage, okay, gut. Ja, okay, dann fährst du die 90 Kilometer, dass wir gleichzeitig wieder im Ziel sind. Ach, aber wäre ja auch schade jetzt, nur wegen dem Dings. Und ein Italiener meinte, ey, ich bin noch einen Tag da. Perfekt, dann haben wir das alles vor Ort. 8 Uhr ging's los, 7:45 noch umpositioniert, die ganzen Sachen. Und und dann sind wir halt losgefahren. Eigentlich wären wir ganz vorne im Startblock gewesen, wir waren aber ganz hinten und ja, es gab 7000 Starter und dann sind wir da losgefahren. Es gab, ich fand, wenig Platten. Ich glaube, ich habe an der Seite vielleicht 10 Leute gesehen, die einen Platten hatten. Die hatten sogar kleine Mopeds mit Reifen, Felgen und Schläuchen, was so immer so durch die Gegend gefahren ist, wenn du was hattest.
Ach geil.
Das war gut. Clever. Die Verpflegungsstation, die war ein bisschen chaosmäßig, weil die manchmal so gerade oben am Berg waren. Sprich, was das heißt, es hat sich dann so ein bisschen gestaut am Berg. Liegt aber auch vielleicht daran, dass man relativ weit hinten gefahren ist. Aber ansonsten die Strecke mega. Also es gab da so 30 Berge, ich weiß nicht, ich glaube 40 Kilometer Gravel oder Strade Bianche Abschnitte. Und ich glaube, was habe ich gesagt, es war 2.500 Höhenmeter und die sind halt teilweise, sind die also, wow, also wirklich auch brutal. Also super schön, super schön, aber manchmal kam da so Dinger raus, Alter, du hast echt geguckt und dann sagst du, Alter, da fahre ich lieber so eine Stunde oder anderthalb so einen Alpenpass oder Pyrenäenpass hoch, weil da bist du ja dann irgendwann Modus. Ist auch geil, weißt du, Toskana, Gravel, Strade Bianche, da fährst du schon hoch, keine Frage. Aber, ey, manchmal hast du auf den Tacho geguckt und hast gesagt, Alter, ja, nee, machst du mal die andere Seite, lässt du dir anzeigen, ja. Krass. Also, und wenn du dann weißt, einen Tag davor standest du an der Strecke und hast gesehen, wie die Profis da hoch geflogen sind, dann denkst du dir, ey, yo, halt geisteskrank. Ja.
Das ist krass, ne?
Richtig, richtig geisteskrank. Ja. Nee. Also ich kann das Rennen empfehlen oder generell auch hier runterzufahren, es macht echt Spaß. Also es ist wirklich eine schöne Sache. Ich bin zum Thema Setup, ich bin, wer hätte es gedacht, nicht mit dem Prompten bin ich gefahren. Nee, ich bin mit dem, das wäre eigentlich auch geil. Ey, auch die Styles, gell? Ey, Junge, was da auch wieder für Styles durch die Gegend fahren. Das ist zu, da haben auch die Italiener, haben auch davor schon gesagt, so beim Frühstück, so, ey Gini, du wirst sehen. Ey, da gibt's auch wieder so Opis, die da durch die Gegend fahren. Auch so mit so Fitnessbikes fahren die dann so durch die Gegend, ja. Und okay. Nee, also ich bin mit dem Pfadfinder gefahren, 28 Zoll, 35 Millimeter. Was bin ich gefahren? Ich glaube, 2,5, 3 Bar drauf. Hätte ich auch ein bisschen weniger machen können. Und nee, kein Platten. Ich bin gut durchgekommen. Also Respekt an alle, die mit dem Rennrad da durchfahren. Also da hast du auch wieder alle möglichen Modelle gesehen natürlich. Gönnt euch. Lang, weil ich auch gemerkt habe, gutes kann auch einfach, wenn du da stehst und hast einen Platten, da kommt nichts oder musst in der M und du bist da in kurz, Junge, da wird es halt kalt bei 12 Grad, ja. Also auch Respekt an die, die da in kurz anmarschiert sind und jetzt nicht da so heisemäßig.
Kurz und Piratentuch.
Genau. nee, aber war schön. Und ich hatte die ganze Zeit gedacht, so, ulala, der Anstieg in nach Siena rein, das wird so der letzte Banger. Aber falsch gedacht, der vorletzte, die letzte Gravel-Passage, ey, das war echt, Alter, das ist da diese eine Kurve, da standen die auch, glaube ich, am Samstag und haben diese Spieße, diese Hähnchenspieße oder diese Schachlikspieße, oder naja, Schachlikspieße, diese italienischen Spießchen da verteilt. Die Fans, das war echt, und dann, ich wusste
das
dann
war
noch nicht.
War das Teufel oder war das welcher, ich glaube es war Teufel, das ist der Sektor da, dieser legendäre, den sie jetzt zweimal gefahren sind dieses Jahr.
Ja, das muss der gewesen sein, ich habe keinen Plan, welcher. Ich weiß, 30, ich hatte so 30 Berg-Segmente drin, hat mir mein Wahoo gesagt. Und da habe ich mir auch gedacht, so alter Vater. Krass. Und ich frage dann irgendwann noch in Italien, weil wir sind anfangs zusammengefahren mit den 3, 4 Italienern. Und dann war es der erste Essenstopp und da habe ich mir gedacht, okay, komm, die fahren ihre 80.
Bist du mit
beziehungsweise hatten,
Sagan ich, gefahren?
Nochmal?
Ist Sagan auch gefahren, Fondo? Schade.
Nee, Sagan ist leider nicht gefahren, aber es geht ihm gut, weil es gab ja da diese mit den News, mit dass er Probleme mit dem Herz hat und OP hatte, aber der hat auf jeden Fall, der war am Glas und will auch Mountainbike Olympia in Paris fahren. Aber er ist nicht den Gran Fondo gefahren, leider. Nee.
Ja.
Und dann ab dem ersten.
Na gut, hat ja auch ein bisschen geregnet.
Eben. Und dann, wie gesagt, ab 30 Kilometer habe ich dann meinen Lonely Wolf gemacht und bin das dann durchgefahren. Und dann immer geguckt, okay, immer an die Holländer, Belgier habe ich mich gehalten. Das sind immer so richtige Drehtmaschinen, die immer gegen Gegenwind. Da habe ich mich dann immer hinten auf den Geraden reingepflanzt, das war gut. Und irgendwann vorm Ziel habe ich mal so einen Italiener gefragt. Ich meinte, ey Kollege, wie lang ist denn das? Ja, 10 Kilometer. Ich sage, gut. Und dann, komm, knallst du dir noch ein Gel? Ich habe einige Morten-Gels mir geballert, aber auch ein, zwei Paninis bei den Verpflegungsstationen. Und irgendwann gucke ich auf den Tacho, 12 Kilometer gefahren. Ich frage irgendwann wieder einen Italiener, hier, Kollege, wann kommen wir denn hier an? Also, so random jemand einfach gefragt, weil ich war dann auch nicht mehr so, waren es 130, ich war es auch 145. Nee, es sind noch 20 Kilometer. Ey Junge, dann hab ich mal wieder geguckt, weißt du, so, ich hatte dann eigentlich immer nur, so oft habe ich jetzt auch nicht auf meinen Computer geguckt, dann dachte ich, dammit. Und dann muss ich sagen, das könnten wir eigentlich auch mal, das ist auch, dann haben wir eigentlich den Musiktipp auch noch. Walker Flocker, oder wie heißt der, wie wird er ausgesprochen? Walker Flocker?
Ja, Walker Flocker.
Den habe ich mir dann die letzten, ich würde sagen, 1,5 Stunden, also die letzten 20, 25 Kilometer habe ich mir den gegeben. Habe ich saulang nicht mehr gehört, bestimmt über 10 Jahre nicht mehr gehört. Habe ich dann das ganze
Walker Flocker.
Ey, Junge, ey, die Texte, ciao. Das ist einfach, ey, wenn du hast ja dann noch Zeit, auf die Texte zu hören, wenn du dann diese Berge hochfährst. Ja. Ey, Junge, so geil die Texte auch wieder, ey, auch so grob, ey, und, ey, Junge, mit der Gun, also ich will mich nur begraben lassen mit der Knarre und wie, wen sie auch alles abknallen, wie viel Stoff sie im Kofferraum haben und, nee, schon geil, also, ja, naja, wie auch immer, dann waren wir in Siena. Dann bin ich in Siena angekommen und war, war geil, Pizza reingezogen, Mütze auf, Regenjacke wieder drüber, dass man nicht unterkühlt. Den einen Italiener gefunden, der meine Sachen hatte. Und dann war eigentlich, dann haben wir noch einen anderen Italiener, da haben wir einen Kaffee getrunken, dann weiß ja, wie es ist, dann wurde auch mal wieder anderthalb Stunden gebabbelt.
Geil.
Nee, aber.
Ja, schön, ey. Klingt nach einer geilen Experience,
ja,
ey.
Also, bei was sind wir denn? Bei 57 würde ich jetzt gern fragen, wie dein Wochenende noch so fahrradtechnisch war, aber sorry, das müssen wir dann nachholen. Nee, aber war cool. Ich habe dann aber auch gemerkt, so, oh, man hat dann wieder mal so ein bisschen Rücken bekommen. Und ich glaube, als ich dann zu Hause war im Airbnb und meine Dusche genommen habe, weil da meinten die so, ey, das Airbnb ist noch nicht fertig. Ich meinte so, ey Jungs, gar kein Stress, ich will einfach nur rein. Und genau, als wir dann so eine Stunde nach dem Zieleinlauf waren, ey Junge, da hat's einfach so krass gepisst. Es hat einfach wirklich innerhalb von 5 Minuten, 10 Minuten, aber so richtig das Wasser stand. Und da habe ich mir auch gedacht, ey, die armen Leute, die da noch auf der Piste sind. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Naja, wie auch immer. Dann habe ich geduscht und dann...
Ja, krass, aber gut für dich.
Ja,
gut
voll,
für
dich, voll, voll. Dann, als ich im Airbnb war, ich habe geduscht und ja, und dann lag ich auch erstmal, ich glaube, 4 Stunden im Bett.
Nee. Ja, zu Recht, Alter. Aber es ist doch gut, ja. Wir machen einfach mal ganz kurze Zusammenfassung. Mein Wochenende war auch schön. Ich hatte eine fantastische Gruppenausfahrt am Sonntag
mit
tollen, netten Leuten. Das war schön. Es war eine feine Sache, mache ich jetzt wieder häufiger, habe ich ja gesagt. Ja. Ist ein Vorhaben von mir und wird eingehalten. Und natürlich bald wieder Gruppenfahrt und ihr könnt dabei sein. Wir sind nämlich in Düsseldorf bei der Cycling World mit Cask. Und da wird es am Samstag ein Ride geben und wir machen euch den Link zur Anmeldung, machen wir euch in die Shownotes. Da wird es was ist es so, knapp 50, 60 Kilometer, schön Social Ride.
Genau.
Können wir alle zusammen fahren, können wir quatschen, könnt ihr euch nochmal eine ganz persönliche Meinung abholen zu aktuellen Renngeschehen, zu Hundeerziehung, zu allem Möglichen, was so wichtig ist. Und vielleicht auch zu den Helmen von Jumbo Visma fürs Zeitfahren.
Oh ja. Alter, ey Junge, da habe ich.
Da können wir da ganz, ganz kurz, Alter. Wirklich, ich habe diese Bilder gesehen. Ich dachte mir wirklich, es kann doch nicht deren Ernst sein. Wie viel kann man einfach auf seinen Sport und also die Ästhetik und die Wahrnehmung seines Sports scheißen, wenn man so einen Helm konzipiert? Muss man ganz ehrlich sagen, alle tun gerade wirklich so viel dafür, ja, hier ob mal paranormal und alle möglichen, ja, die tun so viel dafür, dass Radsport cool wird und schön anzusehen wird, also vor allem für die Privatleute, ja. Ne? Dass einfach, dass dieses Wegkommen von diesem komischen Image von Radsport ist irgendwie hässlich und so weiter und so fort und dann kommt Jumbo Visma, nee, wie heißen sie, Visma Lise Bike und Giro mit diesem Helm um die Ecke und scheißen einfach so krass rein und denken sich so, nee, wir wollen, dass Radsport scheiße bleibt.
Ja.
Wollen wir nicht, dass es cool wird.
Und
das muss kacke bleiben.
Und letztes Jahr gab es ja den Helm vom Specialized oder gibt es immer noch und da haben sich die Leute schon an den Kopf gefasst. Und als ich das auch heute gesehen habe, ich habe es ja gepostet und dann habe ich gesagt, warte mal, das war doch 100 Pro jetzt irgendwie so eine Meme-Seite. Nochmal geguckt, Eurosport, ich sag's nicht dein Ernst.
Das ist so krass, wie man wirklich auf diesen unfassbar hässlichen, also der Helm von Specialized ist ja nicht hässlich, es ist ja nur die Socke, ne?
Ja,
das
genau,
muss man dazu sagen. Genau. Der Helm ist ja ein normaler, also ist ein vernünftiger Zeitfahrhelm, so alles okay. Aber dass man wirklich das ist absurd. Das müsst ihr, also guckt euch das nochmal an, falls ihr es nicht gesehen habt. Das ist ein Witz. Das, also da sitzt irgendwo so ein Entwickler und denkt sich, oder wahrscheinlich war das irgendwie, weißt du, so der Entwickler von bei Giro, der sitzt da irgendwo und das Kind musste so mit Pappmaché in der Schule so nachbilden, die mussten die Jobs der Eltern nachbilden und da hat das Kind halt den Job von Vater oder von Mutter, die halt Zeitfahrhelmentwickler bei Giro sind, nachgebildet und den haben die dann einfach genommen. Das ist einfach nur ein absoluter Scherz und es würde mich mal wirklich sehr interessieren, wie die Werte von dem Helm im Windtunnel sind, weil wenn die dann auch nicht maximal, also wirklich extrem viel besser sind als von allen anderen Helmen, dann würde ich sagen, Leute, lasst die Scheiße einfach. Nee, lasst die Scheiße auch, wenn die besser sind. Dann sorgt dafür, dass eure Sportler und Sportlerinnen schneller treten, aber macht nicht so eine Helme. Wirklich.
Ja, also da fasst man, gebe ich dir auch recht. Also da muss ich auch sagen, also da musst absolut, du schon echt den Helm aufziehen und da hast du 50 Watt mehr draußen. Das würde ich sagen, ey Leute, also das kann man ja nicht ernst nehmen. Aber gut.
Aber Aber wirklich, ey, dann lass, guck mal, das sind Bilder, die dann um die Welt gehen und dann sagen sich alle, ja, seht ihr, Radsport, halt lächerlich.
Nee.
Genauso wie, warum trägt Ben Healy bei Strade Bianche diesen komischen, hässlichen Aero-Helm von Pock, der auch so fast komplett zu ist? Es ergibt keinen Sinn, Alter, die fahren da 18% Rampen hoch, da brauchst du keinen scheiß Aero-Helm. Da ist kein Sprint am Ende, da brauchst du keinen Kack-Aero-Helm. Fahr einen ganz normalen, leichten Helm und seh nicht so kacke aus.
Ja.
Oh, reg ja, schon ja, auf, regt,
Bene, reg schon nicht auf. Aber wenn wir gerade nochmal bei den Helmen sind, was wir ja auch angesprochen haben, Karks, Social Riding, wir werden ja jetzt auch, oder wir sind ja dieses Jahr Exclusive Ambassadors hier bei uns in Germany. Wie viele?
Ja, von den schönsten
einmal Helmen, das, Alter. Den muss ich doch gleich auch mal nochmal aufziehen, auch wenn ihr es nicht habt. Also wie gesagt, ich freue mich jedes Mal, wenn ich den Helm aufziehe, ob mit Caption oder ohne.
Ja, und auch wichtig zu sagen für alle da draußen, der sitzt nur bei Julian schief, ja? Der sitzt nicht bei jedem schief. Bei mir sitzt er ganz gerade. Ich weiß nicht, was ist mit deinem Kopf?
Ich weiß auch nicht, ne. Der Topshotter meinte auch, Kurva. der Topshotter meinte auch, das ist Signature-Move von mir. Das ist das 8000-Watt-Signature-Move.
Egal welcher. Ich dachte schon, das liegt an dem Oakley-Helm, den du vorher hattest, dass der einfach irgendwie schief ist, aber jetzt sitzt der auch schief. Ja. Irgendwas muss man deinen Kopf vermissen lassen,
aber,
der irgendwo
ein Stück fehlt. Aber wie gesagt, auch wenn es aussieht, dass er, oder auch wenn er anscheinend Schepp auf dem Kopf sitzt, er sitzt trotzdem, ich fühle mich sehr wohl damit. Und es ist krass, wie viel, das ist mir dann nochmal aufgefallen, wie viel Kask in Italien gefahren wird. Also unabhängig davon, dass auch Kask Sponsor von der Strade Bianche ist, beim Jedermann, beim Gran Fondo,
und eine italienische Firma
ist, das gehört auch dazu. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, also jeder Zweite, wenn nicht jeder, ist entweder hat ein Kask-Helm auf oder ein Sportful-Outfit. Das war gestört. Das war echt sowieso so.
Das okay, crazy, ne? So wie es so irgendwie in Berlin zumindest hat man das Gefühl, dass alle Pock tragen.
Ja.
Ne, das ist jetzt auch irgendwie so. Und in Italien, ja, stimmt, Kask. Aber ja, wir lösen jetzt eine große Kask-Welle in Deutschland aus.
Voll.
Das weil es einfach, weil es wichtig ist, dass Radsport schön ist. Auch nochmal Grüße an Wismar Liesebike. Und deswegen tragen wir beide Kask, weil es schön ist und weil die fantastisch sitzen. Und das ist natürlich Werbung.
Ja.
Aus Überzeugung.
Du sagst es.
Daher checkt mal in die Shownotes, da ist die Anmeldung für den Ride drin. Das ist in Düsseldorf. Bei der Cycling World zusammen mit Schicke Mütze und Kask. Und dann gibt's, gibt Kaffee vorher, dann fahren wir Rad, dann gibt's Pizza und Bier nachher und wird einfach geil.
Genau, wird geil. Ah, noch ein kleiner Insider für den Gran Fondo, der am Sonntag war. Da war auch an der Startliste der Quinn Simmons, weißt du, von Lidl, der mit dem Amerika-T-Shirt. Der ist mit seinem Vater oder mit seinen Eltern gefahren, das weiß ich nicht, aber das haben mir ein, zwei Leute gesagt. Der wäre dann theoretisch in meinem Startblock gewesen. Weil ich bin heute noch mal...
Dann hätte er dich abgeräumt, so wie Screens.
Nee, weil ich bin heute hier noch mal eine...
Schön fernhalten von dem Bombenleger, Alter.
Ich bin heute noch mit dem Wattner hier noch eine 60-Kilometer-Runde gefahren. Zwar auch sauschön, aber da waren auch wieder so Berge und schöne Gravel. Und der meinte auch, der war genau in dem Startblock, wo wir eigentlich zusammen hätten stehen sollen. Und er kam dann irgendwie vorm Start noch mit zwei Cappuccinos. Also ist er, glaube ich, mit seinem Vater oder mit seiner Mutter gefahren. Und er meinte aber auch, am Ende hat er den auch noch mal auf der Strecke gesehen. Und da sah er auch schon ein bisschen grau aus. Aber klar, wenn du davor das Ding 240 Kilometer mit gefühlt 60 km/h schnittmäßig durch die Gegend fetzt. Also, das hinterlässt Spuren.
Ja, stark, dass er nochmal fährt, Alter.
Bene, hast du noch Musik? Musiktipp-mäßig oder irgendwas? Was
haben wir denn jetzt? Ja, tatsächlich. Einer ist mir, würde ich noch kurz hier mal kurz nochmal rauslassen, nämlich gar nicht neu und gar nicht so undercover, aber trotzdem immer wieder geil, immer wieder schön zu hören, nämlich Frieden von KIZ. Hört mal da ganz genau hin, das ist schon sehr, sehr gut. KIZ wie immer auf den Punkt und das neue Album kommt diesen Sommer, glaube ich. Ich glaube, im Juni kommt das neue Album von KIZ. Also gebt euch Frieden von KIZ, machen wir auch in die Shownotes mit rein. Tipptopp Single und die Jungs wie immer auf den Punkt.
Top.
Hast du noch irgendwas außer Walker Flocker Flame mit, was hast du gehört, Flocker Valley, ne?
Ich habe das einfach rauf und runter gehört. Also der Banger gut. ist der Grooves St. Party mit featuring Cabo Gotti. Und ansonsten irgendwann habe ich gesagt, hier Walker Flocker Flame, à la Hopp, gib ihm, ich bin hier eh noch auf der Strecke, jetzt erzähl mal, was abgeht. So, weil, wie gesagt, ich habe den halt über 10 Jahre nicht mehr gehört und da habe ich schon gedacht, muss schon immer gut schmunzeln. Wenn du durch die Toskana fährst.
Geil,
und es
Geil.
Ja.
Voll gut. Ey, Julie, sehr schön. Dann haben wir hier eine tolle, schöne Strade Bianchi Special-Folge und melden uns dann. Wenn wir uns dazu bereit fühlen, melden wir uns wieder bei euch.
Genau.
Und wir wünschen euch einen fantastischen Tag und einfach eine gute Zeit. Macht euch eine gute Zeit, der Frühling kommt, draußen Radfahren ist wieder geil.
Gönnt euch.
Und kommt zum Cask Ride auf der Cycling World.
Yes. Also wie gesagt, steht in den Shownotes, geht nochmal überall raus.
Ja. Haben wir oft genug gesagt. Ist in den Shownotes, wir hauen es nochmal in die Story und so weiter und so fort. Ihr werdet es nicht verpassen.
Ja.
Also Freunde und Freundinnen, macht gut.
Alla, Bene, mach's gut und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Let's go.
Tschüss.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac.